Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Emanuel Grauer. Ich wünsche mir sehr, dass in den nächsten Minuten Jesus dir durch die Bibel begegnet, denn hier geht's um Jesus. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und mit euch über dieses Thema, was wir heute haben, sprechen darf. Und mir ist gleich eingefallen, meine Kinder. Als der Jonathan mir das Thema gestellt hat, habe ich mir meine Kinder vorgestellt. Wir haben, ja, also meine Frau Rebecca und ich, wir haben 10 Kinder. Manche sind ausgezogen, studieren oder so, aber so die Jungen, die leben halt noch da. Und unsere jüngsten 3, die sind ganz lustig, weil die machen alle eine ähnliche Geste. Nein! Nein! Oder die Jüngste, die ist jetzt erst 2, die macht nee. Und das ist von unserer drittjüngsten Tochter, die Minnie, haben die das abgeguckt. Die Minnie, die hat gestern Geburtstag gehabt, ist 9 Jahre alt geworden und die hat das eingeführt. So, wenn sie irgendwas nicht will, macht sie einfach so, nein. So, und dann sage ich, hey, willst du nicht? Nein, will ich nicht. Und am lustigsten ist es bei unserer jüngsten Tochter, die Annie, die eben 2 Jahre alt ist, wenn ich dann zu ihr sage, willst du das Kleid anziehen? Nee. Willst du vielleicht das Kleid anziehen? Nee. Willst du vielleicht? Nee. Und dann mache ich manchmal einen Spaß draus, sage ich zu ihr, willst du vielleicht heute toll sein? Nee. Willst du Süßigkeit? Nee. Dann hat sie einfach so ins Nee reingesteigert, dass sie dann nicht mehr versteht überhaupt, was ich sage. Ja, so innerlich erstarrt, verstockt irgendwie, dass es ihr egal ist, was ich sage, die Antwort ist einfach vorprogrammiert, immer nee, nee. Das haben wir in der Geschichte, in der ihr gerade seid, genauso. Es ist egal, was Mose noch sagt. Pharao sagt immer, nee, nee, nee. Die ganze Zeit. Er ist nicht dabei. Das ist jetzt ein paar tausend Jahre weiter früher. Diese Geschichte, falls ihr nicht dabei wart bisher oder vielleicht das nicht mehr so präsent habt, ist ja diese Story, wie Mose als der Befreier vor Pharao steht und ihn versucht dazu zu bringen, dass er dieses Volk aus der Sklaverei entlässt und er einfach mit ihm so ein Kräftemessen anfängt. Nee, 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 ein verhärtetes Herz. Wir wollen uns heute mit diesem Phänomen der Verhärtung oder Verstockung oder Erstarrung unseres Herzens beschäftigen und vielleicht auch mal ein bisschen unbequem in unser eigenes Herz reinschauen, wie das bei uns sieht, wo wir vielleicht in Gefahr sind, auch so ein verstocktes, erstarrtes, verhärtetes Herz zu bekommen, dass es egal ist, was Gott sagt, wir sagen immer nee, nee. Aber zur Ausgangslage nochmal. Wir befinden uns also im alten Ägypten, 1500 Jahre vor Christus. Israel ist schon ewig lang, Jahrzehnte, vielleicht sogar schon Jahrhunderte in Sklaverei, wie es auch heute noch manchmal so ist, dass es Volksgruppen gibt, die von anderen ausgebeutet werden, zum Beispiel die Badener von den Schwaben. Das habe ich gelernt, als ich nach Baden gezogen bin. Ich bin ja eigentlich Schwabe von Haus aus, will an der Stelle erwähnen, auch euer Pastor Jonathan hat schwäbische Wurzeln, das betone ich immer an der Stelle, er verleugnet es gerne, aber es ist so. Man sieht sie nicht an und sprachlich hat er es gut versteckt, aber es ist so. Also gelernt, als ich nach Karlsruhe gezogen bin vor 20 Jahren, habe ich gelernt, wie schrecklich die Schwaben sind. Alle Badener haben dagegen gestimmt bei dem Zusammenschluss zwischen Baden und Württemberg, aber Württemberg war eine größere Masse, die haben die Baden einfach überstimmt und jetzt müssen die da halt irgendwie unterdrückt werden von den Schwaben. Es war natürlich leicht humoristisch, heute ist es sogar noch, aber vor 20 Jahren war das schon noch, manche waren schon noch so Schwabe, so. Und gerade wenn KSC gespielt hat, war es sehr gefährlich, dann irgendwie einen schwäbischen Akzent auf der Straße hören zu lassen. Ich kam zum Glück gerade aus Hessen, konnte es ganz gut verstecken, war gut. Aber wenn wir im Stadion gewesen sind, beim KSC, oder auch in Freiburg waren wir mal und meine Söhne dann so mit mir im Stadion reinsitzen und dann tot der Schwabensau, alles so. Und dann sagen meine Söhne zu mir, Papa, wir sind doch die Schwaben. Und dann habe ich gesagt, leise sein, nicht hier. Also Spaß, aber es gibt wirklich echte Kämpfe zwischen Volksgruppen, wo Menschen andere unterdrücken. Das haben wir überall, haben wir zum Beispiel in Sri Lanka, haben wir Kämpfe zwischen Tamilen und Singalesen oder wo auch immer wir hingucken, gibt es diese Unterdrückungen in Ländern, die einfach wo große Volksstämme zusammen sind. Und so war es auch in Ägypten. Israel ist ja eingewandert sozusagen in einer großen Notphase, eigentlich nur mit 70 Leuten. Und jetzt sind die halt riesengroß geworden, Hunderttausende von Menschen. Und es war eine Bedrohung eben für die völkisch denkenden Ägypter, die dann eben darin gemerkt haben, dass das einfach ihnen auch Land und alles Mögliche wegnimmt, Arbeitsplätze, keine Ahnung. Und in dieser Situation unterdrückt dann sozusagen das Hauptvolk die Israeliten. Und da wird Mose reingeboren, von dem ihr die letzten Wochen gehört habt. Und weil da so eine Geburtenkontrolle gab, dass alle Kinder getötet werden sollten, oder alle Söhne zumindest, hat die Mama ihn ausgesetzt. Ihr habt die Geschichte ja gehört. Und das ist schon eine crazy Ironie in dieser ganzen Story. Er wird ausgesetzt da im Nil, da wo eigentlich die anderen Kinder reingeschmissen werden zum Fressen. Er überlebt es. Und dann das Herrscherhaus findet ihn sozusagen. Also die Tochter des Pharaos, das ist so echt Ironie Gottes. Und die rettet ihn vor dem Zugriff des eigenen Papas. Und dann wächst, auch wieder so schön ironisch, dann wächst also dieser von Gott auserwählte Erlöser, wächst im eigenen Herrscherhaus auf, wird dort elitär geprägt, macht sein Bachelor, sein Master, sein Doktor. Das ist die höchste elitäre Bildung der damaligen Zeit, wirklich auf dem höchsten Bildungsniveau. Ist dann irgendwie 5, 6 Jahre jünger als ich, als er diesen großen Break erlebt. Er will eigentlich sich eher zu seiner Volksgruppe halten, also zu den Hebräern, so werden sie genannt, nach einem der Vorväter Heber. Und er will sich zu diesen Hebräern halten, aber sie wollen erstmal mit ihm nichts zu tun haben. Und dann kommt so ein Awakening für ihn, so ein Erweckungserlebnis, als er sieht, wie ein ägyptischer Aufseher einen Sklave totschlägt. Und er schlägt den tot. Und dann gibt es so ein, das wird dann irgendwie bekannt. Und dann muss er fliehen aus dem Land vor seinem eigenen Stiefvater. Und das ist interessant, da kommt nämlich der zweite Abschnitt seines Lebens, weitere 40 Jahre, wo Mose dann in der Einsamkeit, in der Wüste lebt, bei den Schafen, von der Uni zu den Viechern, in die Landwirtschaft. Und das muss auch, das, so sehr er vorher so eine geprägte elitäre Bildungsgestalt war, so sehr muss das auf ihn Einfluss gehabt haben, weil er am Ende dieser Zeit, als Gott ihn wiederum beruft, zurückzugehen, sagt, ich kann eigentlich überhaupt gar nicht mehr schwätzen. Den ägyptischen Dialekt kriege ich nicht mehr hin, meine Zunge ist schwer geworden. Also ich vermute mal, das liegt nahe, er hat unglaublich viel Schweigezeit verbracht. Mit den Schafen kannst du nicht so viel unterhalten. Weiß nicht, ob du schon mal Schäfer begleitet habt. Ich bin im Dorf aufgewachsen, habe es öfter gesehen. Die sind ja wirklich den ganzen Tag mit den Schafen unterwegs. Da gibt es niemanden, mit dem man sich unterhalten kann. Ne? Schafe sagen nicht viel zurück. Also gezwungen zu einer Verinnerlichung, konnte alles aufarbeiten. Hat keinen Psychotherapeut gebraucht. Da konnte das alles so innerhalb dieser Jahrzehnte verarbeiten, was so da war. Und man entdeckt einen ganz anderen Menschen, als er nach dieser Zeit von Gott berufen wird. Und ihr habt es gehabt in der letzten Predigt vor 2 Wochen, wie Gott Mose beruft und mit diesem Namen, der Gottesname, dieser Jahwe, was heißt es für uns, was heißt es für Mose, dass Gott ihn mit seinem Namen sozusagen beruft zu einem Auftrag. Und Mose sagt dann trotz aller Zweifel irgendwie zu diesem unfassbaren Auftrag, ja, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Und ihr habt das gehabt in der letzten Woche in der Kirchengruppe, falls ihr da wart, dass eben wie das passiert ist, wie er zum Pharao rennt und um Befreiung. Habt ihr gehabt, richtig? Okay. Und der Pharao war dann wie meine kleinen Kinder. Nee, keine Lust, kein Fall. Am Anfang war sogar die Repressalien sogar noch erhöht. Also kommen ist frei, ja, ihr habt viel zu viel Zeit, um über sowas nachzudenken, Gewerkschaften zu bilden, ihr habt doch nicht mal Tassen im Schrank, wird mehr gearbeitet. Ne? Und dann hat sich das so hochgeschaukelt. Und da setzen wir an, genau heute, weil das ist ja das Interessante bei dem Predigttext, den ihr in euren Handouts abgedruckt habt. Was hier passiert, ist ja nicht so, dass Gott den Mose geschickt hat und gesagt, geh mal dahin, hol ihn raus. Und dann kommt der Pharao und sagt, nee. Und dann sagt Gott, oh shit, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich dachte, das ist ein, oder auch Mose, ist ja ein easy Auftrag. Ich gehe rein, raus, so wie bei, keine Ahnung, irgendeinem Spionagefilm oder so, rein, raus, halbe Stunde, fertig. Nein, es war vorher klar, dass dieser Auftrag eigentlich nicht funktioniert. Das steht hier. Ich lese nochmal dieses, was ihr in eurem Handout habt. Ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen will. Auch durch eine starke Hand wird er sich nicht zwingen lassen. Genauso ein Kapitel später eben, dass er starrsinnig sein wird. Und in dieser Sackgasse sehen wir so crazy auch das menschliche Herz, was hier begegnet uns und was vielleicht auch dein eigenes Herz ist, diese Verstockung von Pharao, diese Realität. Und in der Bibel ist das Verrückte, dass gerade wenn wir dann vom Neuen Testament her sehen, wo das auch nochmal bewertet wird und aufgegriffen wird, dass hier klar wird, so was hier passiert, ist nicht einfach nur leicht zu erklären mit, ja, der hat halt keinen Bock, sondern irgendwie hat Gott seine Hand im Spiel. Ne? Er sagt es hier schon im Voraus, ich will ihn auch irgendwie verstocken lassen, weil ich will meine starke Hand, meine Macht an ihm zeigen. Und Paulus, der das dann Jahrtausende später aufgreift und reflektiert in Römerbrief Kapitel 9, wo ihr ein Vers draus abgedruckt habt, der reflektiert das, diese Geschichte auch so. Hier hat auch Gott seine Hand im Spiel gehabt. Irgendwie bei dieser Verstockung hat der Pharao sein Herz verschlossen, aber Gott war eben auch dabei, um eben zu zeigen, was er zeigen will. Der Pharao verhärtet sein Herz, Gott verhärtet sein Herz. Und ich lese mal diese Römerstelle mal im Zusammenhang, dass wir das besser begreifen, wie Paulus das also versucht zu verstehen, was da passiert ist. Römer 9, Abvers 15. Gott sagt ja zu Mose, es liegt in meiner freien Entscheidung, wem ich meine Gnade erweise. Es ist allein meine Sache, wem ich mein Erbarmen schenke. Es kommt, und jetzt eine theologische Deutung, es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. So verfährt er auch mit dem Pharao, dem er seine Gunst entzieht, indem er zu ihm sagt, nur deshalb habe ich dich als König eingesetzt, um an dir meine Überlegenheit zu beweisen und meinen Namen in der ganzen Welt bekannt zu machen. Und dann dieser Vers, wir sehen also, Gott handelt ganz nach seinem Ermessen, über den einen erbarmt er sich, den anderen lässt er starrsinnig sein. Oder wie man auch übersetzen könnte, Gott verfährt also ganz nach seinem freien Willen, den einen verhärtet er, den anderen. So. Und da kommen wir in so ein philosophisches Dilemma rein, was die Griechen schon diskutiert haben und was bei uns auch diskutiert wird, auch heute bei Straftäterverurteilung wird so diskutiert, wer hat eigentlich einen freien Willen, wie frei ist unser Wille eigentlich? Hat jetzt in dieser Story der Mensch einen freien Willen? Hat Gott einen freien Willen oder haben beide einen freien Willen? Und wie ist es eigentlich? Beschneidet Gottes freien Willen meinen freien Willen oder beschneidet mein freier Wille Gottes freien Willen? Und wer gewinnt eigentlich am Ende, wenn wir Unterschiedliches wollen? Also wenn ich was will, was Gott nicht will oder Gott was will, was ich nicht will, wer gewinnt denn eigentlich am Ende? Und das ist viel existenzieller, als dass es nur ein philosophisches Problem ist, weil in der Bibel sehen wir ja, was Gottes Wille ist. Ich nehme mal einfach 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will das, das ist offensichtlich. Aber was passiert nun, wenn ich nicht will? Wer setzt sich dann durch? Wie ist das zu verstehen? Und da ringen Theologen schon seit Jahrhunderten darum mit dieser Spannung und sie ist auch nicht auflösbar, sondern sie ist, ich nehme es mal schon mal vorweg, sie ist so ein ergänzendes Bild, vielleicht kennt ihr so Bilder wie Rubins Vase, weiß nicht, ob die euch was sagt, eine Vase, die man dann rumdreht, das ist eine sitzende Frau oder ich habe mal Jastrows Hasenende genommen. Kennt ihr das Bild? Habt ihr schon mal gesehen? So, ne? Ist es ein Hase? Ist es eine Ente? Je nachdem, welchen Blick du einnimmst, ist es unterschiedlich. Ne? Man hat in der Theologie dann von Komplementarität gesprochen. Man kann verschiedene Dinge angucken bei irgendeinem Sachverhalt und sie sind immer stimmig, aber du kannst sie irgendwie nicht im Kopf zusammenkriegen. Oder heute spricht man gerne von Ambiguität von irgendwelchen Dingen. Ne? So irgendwie so, jetzt kriege ich meinen Kopf nicht zusammen. Und an dem merkt man, also bei diesen Begrifflichkeiten, immer wenn jemand ganz so Termini Technici erfindet, dann hat er eigentlich keine Ahnung vom Inhalt, sondern versucht halt ein schlaues Wort zu finden, um es irgendwie benennen zu können, weil wir können das einfach nicht verstehen im Inneren. Ne? Wir als postmodern geprägte Menschen aber können das gut aushalten. Unser ganzes Leben ist so, wir sind ja eklektizistisch unterwegs, ne? In jedem unserer ganzen digitalen Unternehmen so. Wir hüpfen von einem zu anderen und es ist egal, dass das Zeug nicht zusammenpasst. Wir kriegen das in unserem Kopf, können wir das irgendwie stehen lassen. Das unterscheidet uns von der Moderne, die noch bis vor Jahrzehnten eben unser Denkmuster geprägt hat. Da gibt es dann weiß oder schwarz, rechts oder links, oben oder unten. Und bei uns ist es normal, dass wir oben, unten, rechts, links, weiß, schwarz, ist alles eins, ist völlig egal. Da haben natürlich so Entdeckungen wie zum Beispiel, jetzt für die, wir sind ja hier in Karlsruhe, irgendwie Physik statt, hat natürlich Niels Bohr beigetragen mit seiner Erforschung des Lichtes, Welle oder Teilchen, beides gleichzeitig, kannst du nicht zusammen denken und so. All solche Sachverhalte geben uns einen Einblick in, dass Gott einfach in seiner Denkebene also so viel größer ist, als wir manche Themen der Bibel deswegen nicht auf die Reihe kriegen, weil wir es einfach nicht richtig durchdenken können mit unserem Verstand. Und das ist ein Schlüssel zum Verständnis dieses Sachverhaltes, warum Paulus das so aufgreifen kann und hier Gott und Mensch in seiner Verhärtung irgendwie zusammensieht. Es ist nämlich gerade nicht irgendwie eine theoretisch-philosophische Abhandlung, sondern es ist eine Geschichte, die existenziell was sagen will uns. Die will dir was sagen, nämlich dass Verstockung des Herzens gegenüber Gott eine erschreckende Realität ist und die kann auch dir passieren. Die kann auch dir passieren. Und wenn wir uns da auf so eine theoretische Ebene abheben und uns dann über freien Willen und, und so unterhalten, dann hat es auf einmal nicht mehr so viel mit mir zu tun. Und das will die Geschichte gar nicht. Sie will eigentlich dir sagen, Junge, Mädel, da ist was draußen, das ist gefährlich. Das kann dir auch passieren. Der Pharao beginnt ja nicht als ein Monster, sondern wenn wir die Geschichte, ihr habt es ja gehört, zurückgehen, dann beginnt ja alles mit Angst. Er analysiert die Situation, sieht, die Israeliten wachsen, also die kriegen mehr Kinder als wir. Ne? Solche Argumentationen können wir vielleicht auch bei uns von manchen Parteien oder so. Gewisse Volksgruppen haben höhere Geburtenraten, also außer meine Familie. Aber ansonsten haben die Deutschen keine so hohen Geburtenraten und so. Und es ist gefährlich, auf lange Zeit werden dann die angestammten Bio-Deutschen dann überrannt von anderen und so. Ne? Solche Argumentationsmuster kennen wir. Und beim Pharao ist es ja auch so. Er sieht es und er kriegt Angst. Sie werden irgendwann so groß sein, dass sie mächtiger sind als wir in unserem eigenen Land. Wie kann denn das passieren? Und diese Angst ist nun mal da. Angst ist an sich ja neutral. Sie ist nur so ein Alarmsignal. Da ist irgendwas, unbekannt, könnte potenziell gefährlich sein. Und hier beginnt seine Verstockung. Er begibt sich auf den Weg, dass diese Angst eben dazu führt, dass er konkrete Aktionen gegen diese Angst macht, eben erste Schritte macht, sie zu unterdrücken und wird am Ende, das ist ja die Ironie, Gefangener seines eigenen Herzens. Und kennen wir das vielleicht nicht auch, dass wir uns verrannt haben in Positionen, vielleicht auch hast du auf deinem Weg mit Gott dich verrannt in Positionen gegen Gott, weil du unbedingt Recht behalten willst oder auch in ganz normalen Beziehungen und dann kommt so eine Verstockungssituation zwischen euch rein. Und dann ist irgendwann die Kommunikation zu Ende, weil man ist einfach verhärtet irgendwie. Man will nicht mehr hören, man will nicht mehr zuhören, wie meine Kinder stehen. Nur nee, 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 willst du Süßigkeit? Nee, nee, nee. Man sieht, hört gar nicht mehr, was das Gegenüber sagt. Der Pharao ist ein warnendes Beispiel für uns. Verstockung ist wie ein Tumor, der dein Herz erfassen kann. Und deswegen greift die Bibel innerhalb der Bibel auch diese Geschichte immer wieder oder verweist darauf. Zum Beispiel die Psalmisten in einem Psalm, Psalm 95, bringt der Psalmist auf den Punkt, heute, wenn du seine Stimme hörst, verstock dein Herz nicht, wie es bei den Israeliten passiert ist. Und das ist das, was jenseits von Theorie einfach ganz praktisch dich heute treffen darf. Die ganze Geschichte von Pharao will eigentlich sagen, wenn Jesus zu dir spricht, wenn Gott dich anspricht, wenn du spürst, da ist was, verstock dein Herz nicht. Sei weich für das, was Gott dir sagen will. Wie ist nun der Weg aus der Verstockung? Wenn du merkst, da ist irgendwas da, das ficht mich an, ich bin vielleicht auch auf so einem Abweg in Richtung, dass mein Herz verhärtet und verstockt, wie komme ich denn da wieder raus? Ich höre total gerne Podcasts, produziere ja selber auch Podcasts und ich höre auch gerne und ich höre mir ab und zu so Podcasts von so sogenannten dekonstruktionistischen Frommen an. Also Menschen, die irgendwann mal sehr christlich unterwegs waren und dann irgendwie mit dem Ganzen nicht mehr klargekommen sind und es dann angefangen haben zu dekonstruieren. Das ist der Modebegriff gerade dafür. Also das auseinanderzupflücken und sich einen eigenen Glauben wieder zusammenzubasteln. Und das sind immer wieder ganz ähnliche Stories, nämlich die Leute sind mit bestimmten Sachen, wie sie in der Bibel stehen und wie sie einfach nicht klargekommen mit ihrem eigenen Leben und sie stehen da und denken so, ich kriege das nicht zusammen, ich schaffe das nicht. Und dann strengen sie sich an und wollen es irgendwie verstehen, durchleuchten, durchdenken und es klappt einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Und am Ende, so höre ich das dann in diesem Podcast immer wieder, war ihre Lösung, ja, da muss ich halt diese Lehren, die mir eingetrichtert wurden, dekonstruieren, das über Bord werfen, dass Gott wirklich Gott ist, dass Jesus wirklich der Sohn von Gott ist und so weiter, dass er gestorben ist für meine Schuld, dann komme ich besser klar damit. Und das erinnert mich dann immer an die Zeit, als wir über die ersten PISA-Studien geredet haben. Meine Kinder waren in der Schule und Deutschland hat es erstmal richtig abgekackt in den PISA-Studien. Und dann haben die diskutiert auf Kultusministerebene, dass man das Anforderungsprofil heruntersetzen muss, weil das einfach nicht leistbar ist. Dann denke ich so, okay, also 1,50 kriegt man 1, wenn man drüber hüpft, aber das schaffen, dann kriegen zu wenig Leute ein 1, also machen wir 1,20. Dann ist es einfach, dann kriegen da alle einen Einser. So kann man sich auch, das ist auch ein Selbstbetrug, der da ist. Ne? Und das haben wir ja auch in unserem Bildungssystem, ist ja kein Geheimnis. Und hier in dieser Geschichte wird es deutlich, oder wir erleben es vielleicht auch oft im Umgang mit Gott, du vielleicht, Gott, okay, was du verlangst, ist irgendwie unmöglich, deswegen setze ich einfach jetzt mal voraus, du verlangst das gar nicht von mir. Sondern du verlangst was ganz anderes. Gott ist eigentlich, und dann bleibt so irgendwie nur so ein Kuschelgott übrig bei dem am Ende, der mich ja irgendwie, ich darf so bleiben, der dir immer zuruft, du darfst so bleiben, wie du bist. Und so, das ist super. Bin ich vielleicht schon so verstockt, verhärtet, dass ich Gottes Stimme, der bei mir anklopft und was konkret in meinem Leben ansprechen will, einfach abweise, es auf so eine intellektuelle Ebene hebe und dann gilt das nicht mehr für mich, dann ist es irgendwie weg. Bin ich vielleicht wie der Pharao, dass sogar andere unter meiner Verstockung leiden, oder vielleicht bist du auch wie Israel, was leidet unter der Verstockung des Pharaos, sich in der Befreiung ersehnt. Die Bibel zeigt uns einen erstaunlichen Weg aus der Befreiung und dieser Weg geht nicht über die rationale Schiene, ich verstehe, was da passiert, sondern über die relationale Schiene, über die Beziehung. Mein Konfirmationsspruch steht in Römer 3, ich lese mal den und die folgenden, da wird es deutlich. Alle haben gesündigt, Römer 3, 23, alle haben gesündigt, in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Durch den Glauben kommt sie uns zugute. Gott schafft einen ganz anderen Ausweg. Er sagt nicht, oh, Sündenproblematik, setzen wir mal die Anspruchslatte runter. Dann sagen wir, okay, klauen ist keine Sünde mehr, lügen ist nicht mehr schlimm. Und andere töten, wenn man es nicht so böse meint, ist okay. Nein, macht er nicht. Sondern er sagt, wir müssen ein anderes Problem schaffen und das ist der relationale Weg. Er kommt selber. Er büßt für all das, was du nicht hinkriegst. Und sagt, du kannst dich hier einklinken. In der Beziehung mit mir wirst du auf einmal gerecht erklärt vor Gott. Und das ist so anders als bei Pharao. Der Pharao ist wie ein angeschlagener Boxer, der hängt da in der Ecke, sieht kaum noch aus einem Auge raus und haut immer nur noch wild um sich und so und kriegt immer noch eine ab und noch eine ab und am Schluss ist er tot. Ne? Wenn wir das Siegeslied von Miriams, was noch kommt, mal richtig verstehen, dann ist er tot am Ende, der stirbt mit seinen Elitetruppen vermutlich in den Fluten des Roten Meeres. Er hat verloren auf der ganzen Ebene. Führerloses Reich, Elitetruppen, alle tot. Das ist ja für so ein Weltreich wirklich worst case. Alles nur, weil er mit Gott gekämpft hat und verloren hat. Und Jesus geht einen ganz anderen Weg. Auch Jesus kämpft mit Gott, seinem Vater. In Jesaja 53 wird es gesagt, Gott hat ihn geschlagen, Gott hat ihn gemartert, Gott hat ihn ans Kreuz gebracht. Und Jesus kriegt das alles ab, die Anfeindung, alles das. Und er sagt, seine Reaktion ist, okay, das macht keinen Spaß, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Er kämpft nicht gegen seinen Vater, sondern er lässt es zu, den Schmerz, den Gott ihm auch zufügt, weil er weiß, dass Gott den richtigen Plan hat, dass Gott weiß, warum das richtig ist. Was für ein Kontrast, der mächtige Pharao, der innerlich sich verhärtet wie ein Stein, seine irgendwie sich an seine Macht klammert und am Ende stirbt und Jesus, der ohnmächtig sich hingibt und am Ende deswegen nicht nur wieder auferstanden lebt, sondern alle, die sich ihm anhängen, mitzieht. Hier geschieht dein Exodus, deine Befreiung aus der Sklaverei der Sünde, indem du dich an Jesus hängst, sein Opfer auch für dich anerkennst, deine Rebellion gegen Gott aufgibst und dich besiegen lässt von Gottes Liebe. Und dann kannst du mit dem ganzen Schrott deines Lebens zu Gott hinrennen, dann musst du Gott nicht ablehnen, sondern dann kannst du dich anlehnen an Gott, dann musst du nicht alles wegschmeißen, was du kennengelernt hast über den Glauben, sondern dann kannst du all deine Probleme, Zweifel und so weiter Gott hinschmeißen, dich auf ihn verlassen und nicht ihn verlassen. Wie kann ich so werden wie Jesus, weich und verletzlich, offen für das, was Gott in mein Leben reingibt, dass mein Herz nicht verhärtet? Ich glaube, dass das nur geht, indem wir aufgeben. Indem ich verliere, gewinne ich. Wie hätte Pharao sein Reich retten können? Indem er in diesem Kampf mit Gott kapituliert. Er sagt, okay, du bist Gott, ich bin Mensch. Alles klar, dann machen wir es halt so. Dann wären die Israeliten gegangen, er hätte sein Problem weg gehabt, weil er hatte ein Problem mit ihrem Wachstum, Bevölkerungswachstum. Und er wäre weiterhin in Macht gewesen, hätte er sein Großreich gehabt noch. Aber er hat es mit Gott angelegt. Und am Ende kannst du nur verlieren, wenn du dich mit Gott anlegst. Und das macht Paulus in Römer 9 am Ende. Da diskutiert er das, was bildest du dir ein, Mensch? Bist du Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat. Warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Kann der Töpfer nicht über einen Ton verfügen, aus derselben Masse zwei verschiedene Gefäße machen, wie er will? Ne? Also meine Kinder, die haben jetzt gerade in den Sommerferien viel getöpfert. Also das wäre undenkbar, dass der Ton auf dem Tisch dann zu denen sagt, warum machst du jetzt das? Ich wollte nicht lieber eine Schale werden. Und das ist das Verhältnis zu Gott. Und der Pharao hat es nicht verstanden. Und deswegen ist er kaputt gegangen. Es ist existenziell, was hier steht für dich. C.S. Lewis, einer der größten Denker im 20. Jahrhundert, hat mal gesagt, am Ende wird es nur zwei Sorten von Menschen geben. Die einen, die zu Gott sagen, dein Wille geschieht. Oder die anderen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschieht. Das ist ein nicer Spruch. Das ist genau der Punkt. Entweder ich sage, okay Gott, dann ich gebe auf, hast gewonnen. Und dann gewinne ich. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Oder ich sage, nein, das will ich nicht. Ich will, was ich will. Und du kannst mir nicht, sonst mir nicht reinnehmen. Und dann verliere ich am Schluss. Wie der Pharao. In einem verstockten, verhärteten Herzen gehe ich unter in den Fluten der Sünde und bin verloren. Diese zwei Möglichkeiten stehen vor meinen Augen. Meine Kinder, in einer gewissen Altersphase, kämpfen sie alle mit mir. So wenn sie 9 oder 10 werden, 11 spätestens, so in der Preteen-Phase, in der frühen Teenie-Phase, da haben wir jetzt schon einige durch, da finden alle, dass ich als Vater der schlimmste Vater bin und es nur schlecht mit ihnen meine und immer gegen sie bin und niemals was Gutes an ihnen sehen kann. Und immer bist du für die anderen und immer gegen mich. Immer ist so ein Lieblingswort und nie. Ja? Und dann stehe ich da und sage oft dann so, das tut mir sehr leid, dass du so empfindest. Brauchst nicht so psychologisch kommen, sagen die dann so. Tut mir leid, dass du so empfindest, du kannst das mit deinen Kindern mal besser machen. So ungefähr, ne? Weil das bringt nichts zu verhandeln mit ihnen. An der Stelle sind wir raus in der Verhandlung. Warum? Nicht, weil ich es intellektuell nicht verklickern könnte. Natürlich könnte ich es erklären, aber sie könnten es nicht verstehen. Dass du mit Gott kämpfst und dass du böse bist, weil er so böse ist, hat vielleicht weniger damit zu tun, dass Gott so ist, als dass dein Reifegrad es nicht hergibt zu verstehen, was gerade funktioniert. Du verstehst es nicht und du kannst es auch nicht verstehen. Und es ist interessant, wenn unsere Kinder, wir haben ja jetzt schon 4 erwachsene Kinder, wenn sie dann in das Alter kommen, wo sie dann sagen, das war super, wie wir es erlebt haben. Wir fühlen uns rundum geliebt von euch als Eltern. Ne? Da merkst du, wir haben uns nicht verändert als Eltern, also in dem Verhältnis zu ihnen, aber sie haben sich verändert im Verhältnis zu uns. Und das ist das, was der Pharao eben nicht mitmachen wollte. Er kämpft gegen Gott, Gott ist gegen ihn, Gott will ihn vernichten. Dabei hätte Gott ihn nicht vernichtet am Ende, wenn er aufgegeben hätte. Wir dürfen lernen, weich zu leben, indem wir vor Gott aufgeben. Das ist keine Naivität, das ist keine Schwäche, das ist nicht mangelnde intellektuelle Fähigkeit, das ist einfach nur Anerkennen der Realität. Und die Realität ist Gott und du bist Mensch. Und das müssen wir, dürfen wir immer wieder erfassen. Und wenn nicht, dann wird Gott am Ende zu uns sagen, dein Wille geschieht. Die Geschichte des Pharaos endet tragisch. Am Ende geht er unter. Aus unserer Geschichte geht er raus, indem er stirbt und alles kaputt ist. Das muss bei dir nicht so sein. Jesus hat den Teufelskreis der Verstockung durchbrochen. Durch ihn darfst du aus der Sklaverei der Sünde und des Todes ausbrechen. In ein Leben mit Freiheit, Weichherzigkeit und Liebe. Und ich bete für, dass ihr, dass ich, dass wir so ein Herz empfangen. Amen. Ich hoffe, du hattest eine intensive Begegnung mit Jesus. Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden unter email@emmanuel-grauer.de. Bleib behütet.